braucht es, um einen Menschen wieder lebendig zu machen, einen toten Menschen wieder lebendig zu machen? Hast du dir diese Frage schon mal gestellt? Wie viel Kraft braucht es, einen Menschen wieder lebendig zu machen? Ich habe mich gefragt, ob mir diese Frage vielleicht das Internet beantworten kann. Und ein moderner Mensch fragt natürlich ChatGPT. Wer nicht weiß, was das ist, fragt auch eine jüngere Person, die weiß es wahrscheinlich. Die Antwort von ChatGPT war: Das ist keine Frage, die wissenschaftlich beantwortet werden kann, da es keine bekannte Methode gibt, um einen toten Menschen wieder lebendig zu machen. In der Medizin wird der Tod als endgültiger Zustand angesehen und es gibt keine bekannte Technologie oder Kraft, die jemanden, der tot ist, wieder zum Leben erwecken könnte. Ich habe eine solche Antwort vermutet und war doch etwas enttäuscht, dass da keine abenteuerlichen Schätzungen und Theorien aufzufinden waren. Wir Menschen können zum Mond fliegen. Wir können noch viel weiter fliegen, ob man dann wieder zurückfindet, das ist dann die andere Frage zur heutigen Zeit. Wir können mit einer Bombe ganze Landstriche auslöschen, Großstädte dem Erdboden gleichmachen, aber wir können nicht Menschen vom Tod zurückholen. Wir kennen keine Kraft, die wir anwenden könnten, die das kann. Wir kommen später auf dieses Thema zurück. Wir kennen keine Kraft, die wir anwenden könnten, damit Tote wieder lebendig werden. Wir steigen in die zweite Predigt zum Epheserbrief ein. Letztes Mal 12 Verse im Griechischen, ursprünglich ein Satz. Und wir gehen nun in die nächsten 9 Verse im Griechischen wieder ein Satz. Paulus lässt wieder grüßen. Er ist aber ein kürzerer Satz, er ist etwa 20% weniger lang. Nur 160 Worte, nicht mehr 200 wie letztes Mal. In unserem Text finden wir eine Danksagung von Paulus. Er dankt. Es ist typisch für die antike griechische Literatur, dass man nach der Begrüßung auch eine Danksagung hat. Es wäre aber nicht Paulus, wenn er nicht einfach eine Floskel machen würde, sondern diese Danksagung auch mit Tiefgang, mit Inhalt füllt. Er gibt dem Gewicht, was er hier schreibt. Und aus dieser Danksagung kommt er dann zu einer Fürbitte. Du hast das ganz richtig erkannt, Hans-Martin. Eigentlich lesen wir heute ein Gebet von Paulus. Und aus der Fürbitte wiederum kommt er zur Anbetung von Jesus Christus. Was mich an diesem heutigen Text fasziniert, ist dieser Einblick ins Gebetsleben von Paulus. Gerade als Pastor, als Teil der Gemeindeleitung fasziniert es mich zu sehen, wie haben frühe Gemeindeleiter für ihre Gemeinde gebetet. Und ich vergleiche dann, wie bete ich für die Gemeinde? Wie beten wir als Gemeindeleitung für die Gemeinde? Und nun hier zu sehen, nicht, dass Paulus für die Gemeinde betet, sondern was er betet, ist für mich ein unglaublicher Gewinn. Und ich glaube, wir tun gut daran, unser eigenes Gebetsleben davon inspirieren zu lassen. Die Predigt steht unter dem Fokus Staunen über Hoffnung, Reichtum und Kraft in meinem Leben oder auch in deinem Leben, wenn du ein Kind Gottes bist. Und ich möchte dafür beten, dass wir darüber wirklich staunen können heute Morgen und dass wir etwas davon erkennen, was Gott in unser Leben hineingelegt hat. Ich bete dafür. Jesus Christus, wir danken dir, dass wir vor einer Woche deine Auferstehung feiern durften und für diese Möglichkeit, in dein Wort, in die Bibel einzutauchen. Und ich bitte dich, dass du uns deine Worte verständlich rüberbringst, dass wir begreifen dürfen, was dein Anliegen ist und dass wir bereichert werden, dass wir staunen dürfen darüber, was du in unser Leben hineingelegt hast. Lass uns bereichert und staunend aus diesem Gottesdienst herausgehen heute Morgen. Amen. Ich lese gleich Epheser, einfach die ersten zwei Verse aus unserem Abschnitt, Epheser 1, Verse 15 bis 18. Hinzu kommt, dass ich gehört habe, wie beständig euer Glaube an den Herrn Jesus ist und was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Wegen all dem kann ich nicht anders, als Gott immer wieder für euch zu danken. Jedes Mal, wenn ich bete, denke ich auch an euch. Hinzu kommt, zu all den Segnungen, die wir letztes Mal vor einer Woche vertieft haben, über diese Segnungen hinaus kommt, dass Paulus davon hört, von diesem beständigen Glauben der Epheser. Und das führt ihn in eine Dankbarkeit. Wir müssen uns bewusst sein, noch 5 bis 6 Jahre bevor er diesen Brief geschrieben hat, war Paulus selbst noch in Ephesus und hat diese Gemeinde mit aufgebaut. Er hatte ein Herzensanliegen für diese Gemeinde. Das ist so bei uns Pastoren. Wir wechseln vielleicht mal eine Gemeinde, aber unser Herz bleibt auch ein wenig bei ehemaligen Gemeinden. Bei mir in Altstetten zum Beispiel, im Rheintal. Und zu wissen, dass diese Gemeinde in Ephesus Anteil hat an all diesen Segnungen aus den Versen 3 bis 14, das führt ihn zur Dankbarkeit. Und nun zu hören, dass diese Gemeinde sich positiv entwickelt, dass man von ihrem Glauben spricht, ein Glaube, der sichtbar wird, sichtbar in der Liebe zu allen Heiligen. Das heißt, unter den Gläubigen, nicht nur in Ephesus, in der ganzen Region, ist eine große Liebe zueinander. Und das erfüllt Paulus mit tiefer Dankbarkeit, das zu hören. Und das bringt er hier vor, nicht nur den Ephesern gegenüber, sondern auch vor Gott. Er sagt, immer wenn ich bete, unablässig, übersetzt Elberfelder. Das heißt, immer wenn er betet und er an die Epheser denkt, dann dankt er für sie. Nicht nur einmal, wahrscheinlich mehrmals täglich. Er war gebürtiger Jude, 3 Gebetszeiten am Tag. Jedes Mal, wenn er betet, denkt er und dankt er für die Epheser. Und es bleibt nicht bei diesem Dank, sondern er hat ja nach wie vor dieses Anliegen, dass sich diese Christen weiterentwickeln, zum Guten entwickeln. Also betet er für sie, er geht in die Fürbitte. Und das ist es nun, was mich fasziniert. Wofür betet er? Und ich stelle das für mich automatisch gegenüber. Wofür beten wir denn eigentlich, wenn wir für unsere Mitchristen beten? Habt ihr euch das schon mal gefragt? Wenn ich unsere Gebetsabende schaue oder diese Zeiten, wo ich mit anderen Christen bete, wann beten wir für andere Christen und wofür beten wir? Und ganz ehrlich, ich habe manchmal das Gefühl, dass wir fast ein wenig oberflächlich beten im Verhältnis zu dem, wie Paulus betet. Wir beten meistens dann, wenn wir Nöte haben. Wir beten für Nöte anderer Menschen, dass Gott eingreift. Ich sage nicht, dass das falsch ist, das finde ich super. Wir beten, dass sich Gott mächtiger weist im Leben dieser Person und diese Nöte hinfortnimmt oder dass er Kraft gibt, diese Nöte durchzustehen. Wir beten um Heilung, wir beten um Veränderung, um Linderung. Da beten wir sehr konkret. Bei Paulus entdecke ich ein viel grundlegenderes Gebetsanliegen. Und ich behaupte sogar, es ist ein wichtigeres Anliegen, wofür Paulus betet. Er betet nicht aufgrund irgendeiner Not. Wir spüren im ganzen Epheserbrief keine Not bei den Ephesern. Wir sehen auch keine falsche Ausrichtung der Epheser, wofür Paulus beten müsste. Er betet einfach sehr grundlegend dafür, dass sie sich im Glauben weiterentwickeln können. Er betet um Glaubenswachstum. Er betet um Gottes Erkenntnis. Verse 17 bis 19. Ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Warum betet Paulus für diese Anliegen? Warum ist ihm das wichtig? Ich glaube, weil Christen das offensichtlich nötig haben, weil es wichtig für sie ist. Ich habe vor ein paar Jahren begonnen, meine Gebete für die Gemeinde und für einzelne Gemeindeglieder ganz bewusst von diesem Gebet hier inspirieren zu lassen, weil ich merke, was für eine Kraft da drin ist, wie wichtig es ist für uns wäre, dass wir das erleben, was hier drin steht. Etwas unverständlich ist es für mich im ersten Moment, dass Paulus in Vers 17 darum bittet, dass Gott den Ephesern den Geist der Weisheit und der Offenbarung geben möge. Das ist niemand anderes als der Heilige Geist. Und wer letztes Mal gut aufgepasst hat, der hat mitbekommen, Paulus sagt den Ephesern, ihr habt den Geist Gottes erhalten, als ihr gläubig geworden seid. Warum betet er jetzt für sie, für diesen Gebet der Weisheit und Offenbarung? Das geht ja im ersten Moment nicht wirklich zusammen. Einfach ausgedrückt ist das eher eine technische Beschreibung der Wirkungen des Heiligen Geistes. Paulus betet darum, dass die Epheser die Wirkung der Weisheit und der Offenbarung Gottes erleben mögen, die durch den Heiligen Geist gewirkt wird. Um das geht es ihm, weil das ist etwas, was ein Christ nicht automatisch erlebt. Ich vergleiche das mit einer Ehe. All unsere Beziehungen sind dynamischer Art. Ich darf mit Sarah verheiratet sein. Sie ist meine Frau. Als Christ habe ich den Heiligen Geist. Das ist eine sachliche Beschreibung. Wenn ich sage, ich bin verheiratet, heißt das noch nicht, dass Sarah und ich eine gute Beziehung haben. Das heißt nicht, dass jeder Tag ein Gewinn ist und wir tiefe, wunderbare Gespräche haben und eine idyllische Ehe führen. Es kann auch heißen, dass wir jeden Tag streiten, dass wir Todfeinde sind, dass wir getrennt wohnen. Nur, dass ich verheiratet bin, heißt nicht, dass wir eine gute Beziehung haben. Und so ähnlich ist das, wenn wir Christen sind. Wir haben den Heiligen Geist, aber das heißt nicht, dass ich eine gute Beziehung zum Heiligen Geist habe. Das heißt nicht, dass ich automatisch von ihm profitiere. Wir werden später im Epheserbrief noch darauf zu sprechen kommen, dass ich den Heiligen Geist auch dämpfen kann. Dass ich mich abwenden kann von Gottes Wirken in mir. Das ist kein Automatismus. Und darum betet Paulus dafür, dass Gott durch den Heiligen Geist Weisheit schenken möge, Offenbarung von Gott schenken möge. Weil da mehr möglich ist als einfach nur diese sachliche Beschreibung, ihr habt den Heiligen Geist. In Vers 18 drückt er dieses Anliegen noch in einer anderen Formulierung aus. Er, also der Geist Gottes, öffne euch die Augen des Herzens. Ist eigentlich dasselbe Gebetsanliegen einfach bildlich formuliert. Das Herz in der Bibel ist das Zentrum des bewusst lebenden Menschen. Also nicht bei uns einfach ein Organ, das Blut pumpt, sondern das Herz, dort ist die Vernunft angesiedelt. Das Herz ist der Ort, wo Gefühle entstehen. Es ist der Ort, wo Entscheidungen getroffen werden. Und ihr merkt schon, das Herz, es ist eigentlich der Kern unserer Persönlichkeit im biblischen Denken. Dort geschehen die wichtigen Dinge, es ist unser Innerstes, es ist die Schaltzentrale unseres Seins. Und wenn wir das so betrachten, wenn er bittet, der Geist öffne euch die Augen des Herzens, bittet er eigentlich darum, dass Gott in unser Innerstes hineinwirken darf, soll. Und wenn wir uns das so vor Augen führen, dann wird uns auch klar, warum gewisse Christen das gar nicht wollen, warum sie bewusst auf Distanz zum Heiligen Geist gehen. Weil das macht etwas mit uns. Nicht jeder Mensch will von Gott so geprägt werden, verändert werden. Und darum kann man sich diesem Wirken auch verschließen. Kein Wunder, dass Paulus also dafür betet, weil er überzeugt ist, liebe Christen, es ist das Beste, was euch geschehen kann, wenn der Geist Gottes euch Offenbarung über Gott schenkt. Nun, was ist das Ziel dieses Wirkens des Heiligen Geistes? Dass die Gläubigen Gott besser erkennen, dass sie ihn erkennen dürfen. Oder wie es Neue Genfer Übersetzung übersetzt, dass ihr ihn immer besser kennen lernt. Nun, vielleicht habt ihr auch schon gehört, erkennen im biblischen Sinne ist mehr als einfach nur Wissen anhäufen. Wir sind griechisch denkend geprägt und der Grieche, der häuft Wissen an. Das hebräische Denken funktioniert anders. Wissen muss mit der Praxis zusammenkommen, dann ist es Erkennen. Erkennen hat immer eine praktische Komponente und darum geht es Paulus hier, dass wir Gott erkennen. Erkennen geht nicht auf Distanz. Erkennen geht nur in Beziehung zu jemandem. Ein Gegenüber zu haben und es zu erleben, zu verstehen, wer diese Person ist. Erkenntnis verändert einen Menschen. Jemanden verstehen, begreifen, wer er ist, was er will, was er tut, was er fühlt, wird einen Einfluss darauf haben, wie ich mit dieser Person, mit diesem Gegenüber umgehe. Wieder die Ehe. Wenn ich Sarah erkenne, bedeutet, dass ich verstehe, wie sie tickt und ich werde beginnen, darauf einzugehen, wenn ich versuche, ein guter Ehemann zu sein. Erkennen hat eine praktische Komponente. In Bezug auf Gott bedeutet es, ihn erkennen, ihn anzuerkennen. Ich kann Gott nicht erkennen, ohne gleichzeitig zu sagen, einzugestehen, es gibt Gott, ja. Ja, es geht noch weiter. Gott erkennen bedeutet eigentlich, seinen Willen erkennen und danach handeln. Gott bekommt Stellenwert in meinem Leben. Gott erkennen wird immer zu einer Veränderung deines Lebens führen, zwangsläufig. Sonst hast du Gott nicht erkannt, du hast Wissen über ihn angehäuft. Gott erkennen bedeutet, dein Leben verändert sich. Und in Versen 18 und 19 nimmt Paulus uns dann tiefer in dieses Gebetsanliegen hinein. Es hat nämlich mehrere Komponenten, dieses Erkennen. Was genau sollen wir Christen erkennen? Es sind drei Punkte. Ich möchte auf alle kurz eingehen, wobei die ersten zwei stark anklingen am letzten Sonntag und den dritten werden wir etwas tiefer darauf eingehen. Der erste Punkt ist, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Also dieses Erkennen im Kontext dieser Beziehung zu Gott, erkennen, welche Hoffnung wir bekommen haben in unserer Berufung. Wenn Paulus von Berufung spricht, dann meint er diesen Ruf der Menschen in eine Beziehung zu Gott, in eine Beziehung zu Jesus Christus. Aber das hat ganz viele Aspekte, die hier dazugehören. Zu dieser Berufung gehört auch eine Berufung zur Königsherrschaft Gottes. Es ist eine Berufung, Kinder Gottes zu sein, haben wir letztes Mal betrachtet. Es ist eine Berufung zum Frieden mit Gott in Jesus Christus. Es ist eine Berufung zur Gemeinschaft mit Christus, eine Berufung zur Freiheit. Es ist eine Berufung zum ewigen Leben. Und Paulus sagt nun, dass ihr diese Hoffnung erkennt, die in dieser Berufung liegt. Und wenn er von Hoffnung der Berufung spricht, meint er hier im Epheserbrief diese endgültige Erlösung der Glaubenden. Darüber hat er schon bei diesen 7 Segnungen im letzten Abschnitt gesprochen. Unsere Hoffnung, die wir in Zukunft noch haben werden. Manchmal tendieren wir Christen dazu, dass wir diese Berufung zum Leben mit Jesus schon als vollkommen erfüllt ansehen. Im Sinn von, ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Ich habe diesen Jesus, ich habe Vergebung, mir geht es gut, alles gut. Und Paulus sagt, ich hoffe, dass ihr erkennt, was für eine Hoffnung eure Berufung mit sich bringt. Da ist viel mehr. Wir sind nicht berufen dazu, in dieser Welt als Christen zu leben. Also es ist Teil der Berufung, aber es geht nicht im Wesentlichen darum. Im Wesentlichen geht es um diese Hoffnung, dass wir vollständig erlöst werden. Darum betet Paulus, dass die Epheser erkennen, die vollständige Erlösung steht noch aus. Und das ist eure Berufung, die Ewigkeit im Himmel bei unserem Vater, der uns in Christus erlöst hat. Warum betet Paulus für dieses Anliegen? Ich glaube, wenn dieses Bewusstsein wächst in uns, kannst du es dir selber mal überlegen, wenn dieses Bewusstsein stärker vorhanden wäre, dass die Hoffnung deiner Berufung noch aussteht, verändert sich etwas. Ich werde anders durch meinen Alltag gehen. Welchen Stellenwert diese Welt und ihre Freuden haben, das wird sich verändern. Wir kommen gleich noch darauf zurück, denn ganz ähnlich ist es auch im zweiten Punkt seines Gebetes. Damit ihr erkennt, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Über dieses Erbe haben wir letzten Sonntag ausführlich miteinander nachgedacht. All diese Segnungen, die wir hier und jetzt erleben, das ist ja nur ein Vorgeschmack. Ja, Paulus sagt sogar, der Heilige Geist, eines der schönsten Geschenke oder das schönste Geschenk, das uns Gott im Hier und Jetzt macht, nachdem wir Vergebung und Rechtfertigung empfangen haben, sei nur eine Anzahlung. Es ist noch nicht das Definitive, das Gute, das wunderbare und reiche Erbe. Später im Epheserbrief wird er von diesem unausforschlichen Reichtum sprechen. Dieses Erbe, was noch aussteht, hat so eine Breite, eine Größe, einen Reichtum, dass es überwältigend ist. Warum betet Paulus für das? Was wäre, wenn wir Christen erkennen würden oder mehr erkennen würden, dass dieses Erbe noch aussteht und wie gewaltig es ist? Was würde das auslösen? Ich glaube, je mehr wir dieses Erbe erkennen, diese Hoffnung der Berufung verstehen, desto mehr wird meine Gesinnung ins Jenseits gehen, auf meine Zukunft gehen. Ich werde mich freuen auf das, was da kommt. Ich erlebe aber ganz viele Christen, die sich nicht freuen können auf den Himmel. Es ist etwas Undefinierbares, etwas Unklares. Da ist keine Freude, sondern ich genieße doch dieses Leben, die Freuden des Diesseits. Ich glaube, je weniger wir dieses Erbe verstanden haben, desto mehr leben wir in der Gegenwart und klammern uns an diese Gegenwart, ans Materielle, an die Lüste und Freuden dieser Welt. Wenn aber diese Erkenntnis gewirkt wird, wofür Paulus bittet, werden sich unsere Prioritäten verschieben. Garantiert. Da wird eine Vorfreude auf diese Ewigkeit bei Gott wachsen. Da wird eine Sehnsucht nach dieser endgültigen Erlösung entstehen oder größer werden. Weil wir mehr und mehr verstehen, wir leben noch in einer gefallenen Welt. Ich sehne mich danach, an einem Ort zu sein, wo ich nicht mehr sündigen kann. In dieser ewigen Gegenwart Gottes. Da wird ein Wunsch wachsen, dass noch viele weitere Menschen mit mir zusammen dieses Erbe erfahren dürfen. Und diese Welt mit ihren scheinbaren Erfüllungen und Freuden, die wird mehr und mehr an Stellenwert verlieren. Und das macht uns vielleicht manchmal Angst. Darum wollen wir daran festhalten. Ich glaube, darum betet Paulus für diese zwei Punkte so explizit. Und dann zum dritten Punkt, der für mich der faszinierendste ist für heute Morgen. Die ersten beiden Punkte setzen sich mehr mit der Zukunft auseinander. Und dieser dritte Punkt hat so viel mit der Gegenwart, mit dem Hier und Jetzt zu tun. Paulus betet, damit ihr erkennt, mit was für einer überwältigenden, großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es geht Paulus hier in erster Linie um diese Kraft, diese gewaltige Kraft Gottes, dass wir sie verstehen. Und verzeiht mir diese direkte Äußerung, ich glaube, wir haben sie nicht verstanden. Ich habe sie noch nicht verstanden. Ich glaube, es würde sich so vieles verändern in unserem Leben, wenn wir diese Kraft Gottes verstanden hätten, die an uns am Werk ist. Wir sehen in der Bibel, wenn wir den gesamtbiblischen Kontext betrachten, zwei Arten, wie Gott in seiner Kraft wirkt in dieser Welt. Die erste Kraft entdecken wir im Wort Gottes. Im Hebräerbrief wird beschrieben, dass das Wort Gottes, das Evangelium, eine unglaublich starke Kraft hat, wie ein zweischneidiges Schwert. Es richtet oder schneidet unsere Gedanken, unsere Gesinnungen des Herzens werden überführt durch das Wort Gottes. Es ist nicht einfach nur Buchstabe. Im Wort Gottes, im gesprochenen Wort Gottes, lag die Kraft, aus dem Nichts heraus zu schaffen, zu schöpfen. Was für eine Kraft ist das? Und diese Schöpferkraft erleben Christen in dem Moment, wo Gott sie in Beziehung ruft. Wo sie reagieren auf das Erlösungswerk von Jesus, da schafft Gott dieses neue geistliche Leben. das haben die meisten oder alle von uns erlebt. Als sie in Beziehung zu Jesus Christus kamen, hat Gott dieses neue geistliche Leben geschaffen. Und dann wird diese Kraft Gottes dem Christen natürlich auch spürbar oder erlebbar gemacht durch den Heiligen Geist, der in uns ist, der uns gegeben wurde und in jedem Gläubigen am Werk ist. Und Paulus bittet nun darum, dass die Epheser diese Kraft Gottes in ihnen oder die an ihnen am Werk ist, besser verstehen, dass sie sie begreifen. Haben wir diese Kraft verstanden? Haben wir erkannt, was das für eine Kraft ist? Paulus sieht sich genötigt, diese Macht näher zu beschreiben, auszuführen, wie groß diese Kraft Gottes ist. In Vers 20 definiert er diese Kraft als dieselbe Kraft, die damals, also vor 2000 Jahren, Jesus Christus von den Toten wieder lebendig gemacht hat und ihn zur Rechten Gottes eingesetzt hat. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er, also Gott, der Heilige Geist, am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Haben wir diese Kraft Gottes verstanden? Haben wir begriffen, von was Paulus hier spricht? Diese Kraft, die Jesus wieder lebendig gemacht hat, erst noch mit einem Herrlichkeitsleib, nicht im alten Leib. Ich habe euch zu Beginn gefragt, ob ihr wüsstet, welche Kraft notwendig ist, einen Menschen lebendig zu machen. ChatGPT wusste auch davon, dass es religiöse Konzepte gibt, wie Menschen lebendig werden können. Darauf hat es hingewiesen. Wir glauben daran, dass Jesus leiblich auferstanden ist und diese Kraft, die unvorstellbar groß ist für uns, so das Nonplusultra, dass ein Mensch wieder lebendig wird, oder? Und diese Kraft, sagt Paulus, ist dieselbe, die in uns und an uns wirksam ist. Und ich frage mich, haben wir das verstanden? Haben wir es begriffen? Warum ist Paulus dieses Anliegen wichtig? Warum betet er dafür, dass Christen das verstehen? Ich glaube, weil wir viel zu wenig, Christen ganz grundsätzlich, viel zu wenig mit dieser Kraft Gottes im Alltag rechnen. Denn wenn wir mit dieser Kraft Gottes rechnen würden, die unter uns wirksam ist, dann würden wir, so denke ich, mutiger glauben und vorangehen. Das sage ich zumindest über mein Leben. Ich glaube, wir würden mutiger von Jesus erzählen, weil wir wissen, dass im Evangelium eine unglaubliche Kraft Gottes ist und wir nicht mehr auf unsere Kraft schauen. Die ist ja so beschränkt und so klein. Aber im Evangelium ist diese Kraft Gottes. Glauben wir das? Haben wir diese Kraft verstanden? Wir würden mutiger um Heilungen oder andere Erlebnisse mit Gott bitten, weil wir mit dieser Kraft Gottes rechnen im Alltag. Wie oft tue ich das nicht? Wie oft bin ich einfach im Denken dieser Welt drin und es kommt mir gar nicht in den Sinn? Da ist ja diese Kraft Gottes. Wir würden mutiger die Punkte in unserem Leben angehen, wo wir schon so oft gescheitert sind, wo wir sagen, ich akzeptiere es einfach, ich bemühe mich nicht mehr um Veränderung, es hat ja sowieso nie geklappt. Wo ist da dieses Rechnen mit dieser gewaltigen Kraft Gottes, die mich verändern kann, weil es Gottes Kraft ist und nicht meine Kraft? Ich glaube, wir würden mutiger glauben und durchs Leben gehen, weil wir mit dem Eingreifen Gottes in unserem Leben rechnen würden, wie auch immer das genau aussehen würde. Es ist dieselbe Kraft, die wir in der Bibel immer wieder lesen, in diesen wunderbaren Geschichten, die uns erstaunen und ermutigen. Ich denke da an die Geschichte von Daniel in der Löwengrube, wie Gott diesen Löwen den Mund zugehalten hat. Ich denke an diese gewaltige Geschichte der drei Freunde im Feuerofen. Das ist diese gewaltige Kraft Gottes, der sie bewahrt hat. Aber die Kraft Gottes, die auch im Gericht zum Ausdruck kommt, wie er Sodom und Gomorra vernichtet hat im Alten Testament. wie die Mauern in Jericho eingestürzt sind, wie er das Schilfmeer geteilt hat. All die Schilderungen in den Evangelien, in der Apostelgeschichte, diese Wunderberichte. Das ist diese Kraft Gottes. Wo rechnen wir im Alltag mit dieser Kraft Gottes? Nun habe ich letzten Sonntag ja angetönt oder angesprochen, dass wir in der Bibel keine Pauschalverheißung für Heilungen oder für Wohlstand oder für das schmerzfreie Leben finden würden. Und das ist manchmal etwas mühsam. Wir wünschten uns das natürlich. Was wir aber finden, ist diese Pauschalverheißung, dass die Kraft Gottes in unserem Leben mächtig ist, wie auch immer das genau aussehen wird. Wir würden das manchmal gerne kanalisieren. Gott muss jetzt so und so wirken. Das tut Gott nicht. Er lässt sich nicht in Bahnen drücken. Aber er verheißt uns, ich bin da mit meiner ganzen Kraft. Und Paulus bittet darum, dass wir diese Kraft verstehen. Rechnen wir damit? Ist uns diese gewaltige Kraft Gottes bewusst? Diese Verse 19 und 20 sind in den letzten Jahren zu meinen Lieblingsversen, nicht zu den einzigen, aber sind zu Lieblingsversen von mir geworden. Ich habe sie mir ausgedruckt, im Büro aufgehängt, dass mir das immer wieder vor Augen geführt wird, welche Kraft Gottes in meinem Leben wirksam sein möchte, weil ich es so schnell vergesse. Was nehmen wir nun von heute mit, von diesem Gottesdienst? Nun, ich sehe nicht in eure Herzen, ich weiß nicht, was du mitnimmst, aber ich kann euch nochmals kurz zusammenfassen, was mir wichtig geworden war, worüber ich heute sprechen möchte. Da war der erste Punkt, beten füreinander. Wofür beten wir, wenn wir füreinander beten und bitten? Ich will mich vermehrt an diesem Gebet von Paulus und anderen Gebeten von Aposteln orientieren, weil ich da ein inspiriertes Gebet sehe, das uns überliefert wurde, wo wir uns daran orientieren dürfen. Dafür beten, dass unsere Gemeinde, die Gemeindeglieder, unsere Geschwister diese Weisheit und diese Offenbarung Gottes erleben dürfen. Dafür möchte ich mehr beten. Als zweites betont Paulus drei konkrete Punkte, wo diese Erkenntnis wachsen soll. Warum genau diese drei Punkte? Die ersten beiden Punkte fasse ich unter einem Fokus zusammen. Wenn ich erkenne, welche Hoffnung durch meine Berufung in meinem Leben ist und welches Erbe noch auf mich wartet, welcher Reichtum dieses Erbes, wird das den ganzen Fokus meines Lebens verändern. Zum Guten, glaube ich. Da wird eine Freude wachsen auf diese Ewigkeit, ein Sehnen nach dieser Ewigkeit. All das wird nachhaltig geprägt werden, wenn Gott diese Erkenntnis schenkt. Und der dritte, der letzte Punkt, dieses Bewusstwerden der gewaltigen, ja heiligen Kraft Gottes, kann man sagen. Was würde es in meinem Alltag verändern, wenn ich dieses Bewusstsein, dieses Erkennen der Macht Gottes mehr hätte? Diese Kraft, die wirksam ist, wirksam sein will. Ich möchte für uns beten, explizit für das, was Paulus auch gebetet hat. Dass wir das in unserem Leben erfahren dürfen, wie Gott diese Erkenntnis wirkt. Ich lade euch auf, dazu aufzustehen, wenn ihr sagt, doch, ich wünsche mir, dass diese Erkenntnis auch in meinem Leben geschehen darf. Vater, wir danken dir für diese Gemeinde hier in Thayngen. Wir sind dankbar, dürfen wir einander haben, miteinander vorwärts gehen. Und für all das, was du in den letzten Jahren und Jahrzehnten gewirkt hast. Und wir bitten dich, dass du uns diese Offenbarung und diese Weisheit schenkst durch deinen Geist, so wie schon Paulus darum gebetet hat für die Epheser. Wir wünschen uns, mehr erkennen zu können von dir, wer du bist. Und ich bitte dich, lass uns erkennen, welche großartige Hoffnung in unserer Berufung liegt. Dass wir verstehen, wozu wir berufen sind, zu mehr als nur ein Leben als Christen in dieser Welt, sondern diese ewige Gemeinschaft mit dir. Lass uns erkennen und verstehen, welches reiches und unvorstellbares Erbe für uns bereit liegt, so viel mehr, als wir hier erleben. Und wir bitten dich, lass uns erkennen und begreifen, wie gewaltig diese Kraft ist, die in uns ist, mit der du an uns wirken möchtest. und verändere unser Leben dadurch, dass wir mit deiner Gegenwart und Kraft im Alltag mehr und mehr zu rechnen beginnen. Amen.